Im Fall von Winnenden war es der Vater, der als begeisterter Schütze Schusswaffen bei sich zu Hause lagerte. Der Amokläufer Tim K. hat vor gut 2 Monaten seinen Amoklauf in der Schule und auf der Flucht 15 Menschen getötet und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Als Konsequenz aus dem Amoklauf von Winnenden hat die Bundesregierung nun eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Geplant sind strengere Kontrollen von Waffenbesitzern und eine höhere Altersgrenze für das Schießen mit großkalibrigen Waffen. Dr. Dagmar Ederbrock ist Historikerin und hat zur Waffenkultur in Deutschland geforscht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bereits 2003 nach dem Amoklauf von Erfurt und 2008 ist das Waffenrecht in Deutschland verschärft worden. Gestern nun der weitere Schritt. Aber die Frage bleibt, lassen sich auf diesem Wege Amokläufe tatsächlich verhindern oder dienen diese Gesetze vor allem der Beruhigung der Bevölkerung?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie natürlich in die Zukunft zielt und damit immer mit einer gewissen Unsicherheit debattiert. Also zunächst kann man sagen, dass die Debatte an sich und letztendlich auch die Novellierung des Waffenrechts Erfolg einer funktionierenden Zivilgesellschaft ist, einer Gesellschaft, die gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass private Waffen zirkulieren, wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder damit erschossen werden. Denn wenn Sie sich erinnern, unmittelbar nach dem Amoklauf hatten ja Politiker aller Parteien, einschließlich der Kanzlerin, erklärt, eine Verschärfung des Waffenrechts sei nicht nötig. Also das ist erstmal ein Erfolg, dass Politik auf Gesellschaft hört. Mhm. Auf der anderen Seite ist unsere aktuelle Waffenrechtsdebatte keine Sicherheitsdebatte. Das heißt, unser Waffenrecht ist so erfolgreich, dass die Kriminalität mit legalen Waffen relativ gering ist. Das heißt nicht, dass eine Verschärfung nicht sinnvoll sein könnte. Waffen sind das primäre Mittel für einen Amoklauf und wenn es gelingt, Schusswaffen aus dem Verkehr zu ziehen, kann man Amokprophylaxe betreiben. Das Beispiel Großbritannien belegt das, aber gleichzeitig es ist wichtig, im Falle von Amok auch im Kopf zu behalten, dass waffenrechtliche Restriktionen immer erst der zweite Schritt bei Amokläufen sind. Was zuerst kommt, ist die Entscheidung eines potenziellen Täters für einen Amoklauf, die Planung. Und an dieser Stelle sind die Medien vielleicht sogar eine viel zentralere Schaltstelle als das Waffenrecht. Denn diese exzessive Berichterstattung über Amokläufe verführt natürlich Nachahmungstäter, sich selber als solche Helden zu inszenieren.
Mhm. Noch so ein ganz anderer Punkt ist, dass die Sportschützen und Jäger Widerstand gegen dieses verschärfte Waffenrecht jetzt angekündigt haben. Sie fühlen sich unter Generalverdacht. Wird diese Gruppe tatsächlich bei uns in der Gesellschaft nach und nach kriminalisiert?
Naja, die Medien haben natürlich Sportschützen und Jäger ins Visier genommen, aber das ist, wenn man sich das Waffenrecht anschaut, natürlich eine ganz logische Konsequenz aus der Tatsache, dass es die beiden Gruppen sind, die schlichtweg privilegiert sind. Bei den Jägern kann man nachvollziehen, dass sie eine Waffe brauchen, um jagen gehen zu können. Bei den Schützen, denke ich, ist es völlig legitim nachzufragen, warum braucht ihr denn Waffen? Und an dem Punkt müssen sich die Schützen auch damit konfrontieren, dass man sagt, also wenn ihr dieses Privileg habt, wenn ihr im Prinzip als einzige Gruppe eine private Waffe zu Hause haben dürft, dann müsst ihr auch begründen können, warum.
Wie stark ist denn die sogenannte Waffenlobby in Deutschland? Also wie groß ihr Einfluss auf die Politik?
Das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der dazu eine seriöse Aussage machen kann. Meine Einschätzung wäre, dass wir in Deutschland keine starke Waffenlobby haben, sondern wenn wir uns die Geschichte des Waffenrechts anschauen, dann haben wir seit über 150 Jahren eine große politische Ignoranz und Indolenz gegenüber waffenrechtlichen Regelungen und es bedurfte immer ganz extremen gesellschaftlichen Drucks, der vor allem durch die Medien aufgebaut wurde, aber auch durch untere Polizeibehörden, wie das ja heute auch der Fall ist, damit waffenrechtliche Regelungen eingeführt werden konnten. Also dieses Märchen, dass waffenrechtliche Restriktionen eine Sanktionierung der Bürger vom Staat, von der Politik ist, das stimmt einfach nicht, sondern die Politik ist immer sehr, sehr langsam, wenn es darum geht, waffenrechtliche Restriktionen endlich einzuführen.
Die Debatte nach den Amokläufen wurde immer sehr emotional geführt, auch Sie haben es gerade betont in den Medien. Auch in der Diskussion war jetzt das Verbot von Kampfspielen wie zum Beispiel Paintball. Lassen sich so tatsächlich Risiken auslöschen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Oder ist das auch wieder eine Art Scheindebatte?
Das ist eine Art Scheindebatte und ich fand speziell diese Diskussion um die Kampfspiele extrem ärgerlich. Also ich hatte das Gefühl, das ist so eine Art von Volksverdummung, das ist so eine Art von Ablenkung. Es gibt zentrale Fragen im deutschen Waffenrecht, die immer noch nicht diskutiert und geregelt sind. Dazu gehören, Sie haben das eben gesagt, großkalibrige Waffen, dazu gehören auch die Altersgrenzen. Und mein Eindruck war, um davon abzulenken, hat man sich auf diese Kampfspiele kapriziert. Die Öffentlichkeit hat das ja sehr schnell wahrgenommen. Die war ja sehr sensibel und hat sehr schnell und klug den Finger auf diesen Punkt gelegt, sodass diese Regelung dann ja auch aus dem aktuellen Entwurf wieder gestrichen wurde.
Sagt Dr. Dagmar Elderbrock. Mit ihr habe ich über die Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland gesprochen. Gestern hatte die Bundesregierung eine solche Neuregelung des Gesetzes vereinbart. Vielen Dank für das Gespräch.